Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dankeschön, ihr Band. Dankeschön euch allen, dass ihr uns reingenommen habt. Lauter werden als das, was sonst uns so anbrüllt, was uns ständig beschäftigt. Ich wusste nicht, als ich hier eingeteilt wurde von Carsten zur Predigt, nein, er hat mich nett gefragt, ob ich heute predigen wollen würde, in welchem Kontext das steht. Deshalb bin ich gespannt, wo die Predigt hinläuft. Wir werden sehen. Ich war gestern bei der Abschlussveranstaltung von der Fastenaktion von vielen Christen hier in dieser Stadt, die sich auf die Fahnen gesetzt haben, mal was zu investieren und zu fragen, wie ist es denn, Herr? Wir wollen mal was sehen. Gunther trug vor, dass Dortmund noch nie eine Erweckung gesehen hat. Dortmund dümpelt so kirchlich gesehen vor sich hin. Da war noch nie was Besonderes. Man findet nichts Besonderes in den Kirchenbüchern. Und deshalb ist es so unglaublich spannend, sich die Aufbrüche der Bibel anzuschauen, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind. Was ist denn das, der Kern, was ist denn das Wesentliche, was es ausmacht, dass Gott losgegangen ist mit einem einzelnen Menschen, mit einer Gruppe, mit seinem Volk? Das wollen wir heute machen. Die Geschichte kennt ihr. Ich bitte einmal um das Beamerbild. Sie steht in Richter 6, 25, 32. Das mag zu lesen sein oder nicht, ich lese es vor. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, zu Gideon nämlich, nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, hau um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, ein Altar auf den Gipfeln dieser Bergfeste in der rechten Weise. Und nimm den Stier und opfer ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umgehauen hast, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Nacht zu tun, tat er es bei Nacht. Und als die Männer der Stadt morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen und die Aschera, die dabei gestanden hatte, war umgehauen und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert. Da sagten sie einer zum anderen, wer hat das getan? Und sie forschten und fragten nach und man sagte, Gideon, der Sohn des Joasch, hat es getan. Da sagten die Männer der Stadt zu Joasch, führe deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal umgerissen und weil er die Aschera, die dabei stand, umgehauen hat. Joasch aber sagte zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal Anklage erheben oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn Anklage erhebt, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, der Baal, soll er für sich selbst Anklage erheben, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn am selbigen Tag Jerub-Baal, das heißt, Baal möge gegen ihn Klage erheben, weil er sein Altar niedergerissen hat. Manchen mag das aufgefallen sein, das ist die Geschichte, die weitergeführt ist von der Vorstellungspredigt von Anselm, als er hier war. Das ist der nächste Schritt. Und deshalb habe ich gesagt, ich klaue einfach seine Exegese. Also, hören wir mal, was Anselm sagte, wo dieser Text hineingehört und was es damit auf sich hat.
Die Richter, das waren eigentlich mehr so eine Art Häuptlinge. Ne? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Richter eigentlich oder von einem, ne, der ist vielleicht bekannt, das ist William Wallace, schottischer Befreiungskrieger, hier in dem Film Braveheart, dargestellt von Mel Gibson, Anfang der 90er Jahre. Also diese Richter, das waren jetzt keine sterilen Juristen oder Paragraphenreiter, sondern das waren Leute, die haben das Volk wieder zurechtgebracht, auf den richtigen Weg gebracht oder ihnen Recht verschafft. Und das waren Leute, die haben das oft mit militärischer Gewalt gemacht, mit Geschick und mit göttlichem Eingreifen. Danke für das Bild. Also, dass wir uns da nicht jetzt jemanden vorstellen, der da so im Gericht sitzt und da studienhaft dran sitzt. Also, dieser Gideon ist so ein Befreiungskämpfer geworden, allerdings muss man sagen, wider Willen. Der hat nicht gesagt, hier, ich will, ich bin der Erste, ich möchte das jetzt, sondern er hat überhaupt nicht damit gerechnet. Die Zeit, in der das Buch der Richter spielt, ist eine ganz schwierige Zeit für Israel. Das diesen Eindruck hat man ja oft, dass die Zeit gerade schwierig ist für Israel in der Bibel und vielleicht auch heute noch. Hier ist es auf jeden Fall so und ich möchte euch mal das Beispiel geben. Die ganze Geschichte steht in Richter 6 und ich möchte euch die ersten Verse davon vorlesen, damit ihr das mal so vor Augen habt, wie ist eigentlich die Grundsituation? In was für einem Lebensgefühl leben die da? Also die Israeliten, die leben dort im sogenannten gelobten Land, also im versprochenen Land. Und die taten, was der Herr verabscheute, heißt es hier in Kapitel 6, Vers 1. Und da ließ er den Midianiter 7 Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinenstämme aus dem Osten und machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza am Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk Israel sich ernähren konnte und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten fielen sie wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Also die Situation, in der Gideon lebt, Gideon ist ein junger Mann, von einem bisschen nicht so sehr bedeutenden Stamm, nicht so eine bedeutende Familie. Er ist auch nicht der Älteste in der Familie. Das heißt, eigentlich hat er nichts zu sagen. Und die Situation ist, dass Großteil seines Lebens er unter Unterdrückung lebt. Und die Gewalt ist real. Wir haben das gerade gehört. Wir haben gerade von realer Gewalt gehört.
Ja, danke, Anselm. Es ist von fundamentaler Bedeutung, dass wir einmal eintauchen, sonst versteht man diese inzwischen 3000 Jahren alten Geschichten nicht. Wir tendieren immer dazu, so ein bisschen so zu tun, ist irgendwie so ein bisschen wie Steinzeit. Ein bisschen eigentlich, dass die Probleme hatten, das waren hochentwickelte Völker. Die hatten Wissen, das verloren gegangen ist. Das waren Menschen, die sich für ihre Zeit reingekniet haben, die sich auch für extrem klug gehalten haben. Und ich bitte euch und lade euch ein, sonst verstehen wir die Geschichte nicht, was es heißt, wenn Gideon gebeten wird, nachher loszulaufen. Da war der Tod stand vor der Tür. Nicht als statistische Wahrscheinlichkeit im Promillebereich, sondern das war viel greifbarer. Und da ist er jetzt also, Gideon, und er backt dann erstmal Brot, das haben wir gelernt. Und der Herr oder der Engel des Herrn fängt an, mit ihm zu reden. Er fängt mit ihm zu reden, bis Gideon plötzlich merkt, da ist Gott, hier ist Gott. Und interessanterweise, als dann dieser Vers kommt, als er den auf seine erste Reise geschickt wird, nimm einen Stier von den Rindern von deinem Vater, reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die dabei steht, und bau den Herrn, dein Gott, ein Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in rechter Weise, und nimm den Stier und opfer ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umgehauen hast. Entschuldigung mal. Gab es in Israel nicht Wichtigeres zu tun, als irgendein Steinhaufen, der irgendwo auf einem Hügel steht, mit einem Holz daneben umzuhauen? Gab es nicht viel bedeutsamere Kultstätten in Israel? Größere Dinge, zentral wahrscheinlich in Städten irgendwo, die viel, viel bedeutsam waren? Interessanterweise, Gideon reagiert überhaupt nicht. Die Ansprache erscheint ihm so normal, so passend für den Moment. Und man hat den Eindruck, das, was Anselm auch schon angedeutet hat, er hat angefangen zu hören. Er hat angefangen, in der Begegnung, die er mit Gott hatte, was zu verstehen von dem Unterschied, wie er vorher gedacht hat, wie er anfängt zu denken. Und der Baalskult, über den könnte man ganz viel sagen. Der Baalskult war ein durchaus grausamer Kult, aber vielleicht ist das gar nicht so wichtig, was der Baalskult genau war. Vielleicht ist viel wichtiger, was es heißt und dass es dort geschrieben steht, die ihm nachgingen, waren bereit zu morden. Wer da ein Frevel gegen verübt hat, wer da dagegen war, wer das in irgendeiner Weise herabgewürdigt hat, der war des Todes. Das ist vielleicht viel entscheidender, ganz egal, was da mal inne wohnte. Wir wissen am Ende des Tages gar nicht genau, wie Joshua selber dazu stand. Es wird gar nichts gesagt, ob er diesen Baalsplatz geerbt hat, der war schon immer da. Dann hat er das Land eingenommen, hat ihn da belassen. Es ist sein Land und in diesen Kulturkreisen war er natürlich in der Position, das wegzuräumen. Aber ob er da mal heimlich ein Kerzchen angezündet hat oder nicht, wir wissen es nicht. Bleibt komplett offen. Vielleicht war das sehr vernünftig, diesen Anbetungsplatz, diesen Opferstätte auf dem eigenen Grundstück zu haben. Das war ein Ort der Begegnung. Menschen kamen, Menschen gingen, man grüßte sich. Es war ein Zeichen der kulturellen Verständigung. Man hat es akzeptiert, es hat gezeigt, wie tolerant Joash war. Das war ein Zeichen seiner Offenheit und seines Respekts gegenüber der Bevölkerung, die da lebte. Es war vielleicht sehr klug, diese Opferstätte auf seinem Grund und Boden zu lassen. Vielleicht hat es ihm Ehre gebracht in der Stadt. Er wurde gesehen. Er wurde gegrüßt. Er wurde gefragt, wenn Entscheidungen anstanden. Schließlich war eine wichtige Opferstätte auf seinem Grund und Boden. Und Gideon? Ich lade euch wieder ein, mal kurz in orientalische Verhältnisse einzusteigen. Nicht, dass ich die zu gut kennen würde, aber man bemüht sich natürlich bei Textvorbereitung, das zu beachten. Gideon hatte die Meinung seines Vaters. Wenn hier steht, das war gehörte seinem Vater, dann ist in diesen archaischen Gesellschaften Familie gleich jeder. Das heißt, die Prägung, die Gideon hatte, war genau diese. Sei es ein kluges Überlegen über Zugang zu Gesellschaft, über Einfluss und Ehre, über die Toleranz von dem einen Gott, den er offensichtlich kannte aus den Geschichten, bis hinein in dieses, man darf schon beides, irgendwie geht das schon. Es war auf jeden Fall die Prägung seines Vaters, die in einem großen Prozentsatz auch Gideons Prägung war. Von daher kann man das einmal einfach mit orientalischen Verhältnissen in einen Topf werfen. Wenn dieser Platz Joash gehört, gehört er auch Gideon, denkt er genauso, plant er genauso. Und auch die Angst von Gideon, sie hatte vernünftige Gründe. Die war nicht unvernünftig. Es war vernünftig, die Dinge zu tun und Dinge zu lassen. Es war vernünftig, nichts Großes zu machen, sondern in die Kälte zu gehen. Es war vernünftig, natürlich keine großen Feste zu feiern, sondern kleine. Es war vernünftig, keine großen Lagerhallen zu machen, sondern kleine. Es war vernünftig. Es war total vernünftig. Und dann hatte er ja was verstanden. Gideon hatte ja was verstanden, ganz offensichtlich. Er fragt nicht nach. Er kriegt diesen Auftrag nachts in der Ruhe, in der Stille. Auch das, Gott redet ganz oft, schaut mal durch die Bibel, in der Stille, in der Ruhe, in dem sich zurücklehnen, in sich zurücknehmen. Auch zu Gideon spricht er so. Er hatte schon gelernt, darauf zu hören. Und was ist das jetzt für ein Job? Wie geht er los? Gideon mag mal sagen, wie albern. Was machst du da? Du hast gerade Gott erlebt und jetzt gehst du quasi in gebeugter und gebückter Haltung, heimlich beim Nacht und Nebel, gehst du und machst das, was du tun sollst. Toller Held. Wahnsinn. Er ist schon richtig reingekommen in seine neue Berufung, in sein neues Wesen. Dann nimmt er auch noch in diese Ängstlichkeit seine Diener mit rein. Aber das ist egal. An dieser Stelle ist die Bibel total entspannt. Ein Weg hat angefangen, die Berufung hat angefangen. Die Berufung Gideons hat angefangen. Und es ist unerheblich, dass die auch noch mit Angst anfängt. Dass die geübte Angst, die so kluge Angst, diese kluge Vorsehung noch da ist. Es ist egal. Und Anselm hatte das auch in seiner Predigt kurz angedeutet. Wenn du große Berufungen denkst, die fangen auf einer Spur an, die du wahrscheinlich kennst. Und bei Gideon ist es diese Spur der Ängstlichkeit, die ist noch in ihm. Das hat ihn zu lange geprägt. Diese Angst, von dem wir eben Anselm haben reden hören, dass dort wirklich Gewalttaten passierten, Verbrechen passierten, gegen die Personen sicherlich, genauso wie gegen das Eigentum der Personen. Das ist im Fleisch und Blut, das ist nicht sofort weg. Und das ist auch bei Berufungen so. Die Dinge, zu denen wir aufgefordert sind, die brauchen ihre Zeit, sie brauchen ihre Prägung durch Gott, bis wir mehr und mehr verstanden haben, dass es trägt, dass das, was Gott zugesagt hat, trägt. Die schlechte Nachricht ist dabei, in der Tat, wir dürfen uns verweigern. Mag das gar nicht denken, was gewesen wäre, wenn Gideon gesagt hätte, leider haben wir diese Berichte auch in der Bibel, nicht so viel, aber ich hätte da gerne mehr. Und ich bin davon überzeugt, es gibt viel mehr in der Kirchengeschichte, wo Gott das Nein dann akzeptiert hat. Die alte Angst, die alte Befürchtung, den alten Glaubensaussage und dass nichts passiert ist. Aber Gideon geht los, er geht mit seiner Angst los, mit dem Rest, den er hat, aber er hatte schon so viel verstanden, dass er losgeht. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Hause seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, und er tat es bei Nacht. Ich möchte es einen vielfachen Götzenfall nennen, diese Predigt. Weil die Götzen, die Gideon jetzt zu Fall bringt, haben meiner Interpretation nach 3 Richtungen. Der erste Götze ist seine Prägung, die Vorfestlegung, die er bis dahin geglaubt hat, der er sich unterworfen hat, die sein ganzes Leben strukturiert hat. Diese Vorfestlegung fällt. Die zweite Richtung ist, dass er bricht mit seiner Familie. Und die dritte ist, er bricht mit einer gesellschaftlichen Vorstellung, wie die Dinge zu laufen haben. Und damit auch mit einer religiösen Vorstellung. Über die Prägung habe ich kurz was gesagt, aber über den familiären Bruch, da müssen wir uns mal wieder kurz zurücklehnen. Wir sind durch und durch geprägt von einem individuellen Denken. Wir sind durch und durch geprägt davon, dass jeder selber für sich entscheidet und eigentlich bis hin in die Gender-Diskussion eigentlich man gar keine Prägung mehr haben sollte und das ist irgendwie okay und was weiß ich. In der damaligen Zeit ist der Bruch der Familie der Bruch mit allem. Der Gideon, das zeigt am Ende der Geschichte, Schutz geben konnte, war seine Familie. Nicht mehr in der Familie zu sein, ihr erinnert euch wieder an den verlorenen Sohn, das ist der Verlust kompletter gesellschaftlicher Zuordnung. Das ist viel mehr das, was Gideon jetzt in der Nacht tut, als dass er mal einen Vater verärgert hat, wie einer unserer Kinder, die mal irgendwas tut, was sie nicht tun sollen. Er blamiert seinen Vater und seine komplette Familie bis aufs Blut. Und es wäre eigentlich einem Vater gewesen, diese Entehrung und diese Ehrlosigkeit auch mit Blut zu bestrafen. Diese archaischen Gesellschaften kennen durchaus, dass man auch eigene Kinder richtig verwirft. Die Familien heute kennen das zum Teil auch noch, da wo es ins Kriminelle geht. Wer da dagegen verstößt, ist des Todes, ist zumindest ganz raus und manchmal auch des Todes, wenn was geredet wurde, was Falsches getan wurde, wenn Ungehorsam da war. Und eigentlich funktionierte auch die Familie von Gideon so. Also das, was Gideon da nachts heimlich tut, bitte keine westliche Jahre 2000 Borniertheit, das war todesmutig. Das war todesmutig, was er tut. Und dann war es natürlich ein Angriff gegen die Gesellschaft. Die Gesellschaft, das war klar, was da kommen würde. Gideon wusste nicht, wie sein Vater reagiert und er wusste auch nicht, wie die Stadt reagiert. Oder das wusste er vielleicht schon. Vielleicht wusste er, dass das jetzt kommt, dass er danach auf vogelfrei würde und dass es danach eigentlich nur noch darum geht, sein Leben zu retten. Was lernen wir in unseren Familien? Was hast du gelernt in deiner Familie an Frömmigkeit? Wir sind ja beim Thema Götzendienst, wir sind beim Götzenfall. Was hast du gelernt, was wurdest du geprägt? Familien sollen prägen, das ist gut. Familien sollen unbedingt prägen, sie sollen gut prägen. Aber in der Familie lernst du auch, auf wen du herabschaust. Du weißt genau, von wem du dir was sagen lassen darfst. Du weißt genau, wo die Go's und No-Go's sind. Du weißt genau, was eigentlich wertvoll ist und was eigentlich nicht wertvoll ist. Und es ist erstaunlich, ich bin lang genug in Gemeinden, lang genug und ich kenne genug, dass es Menschen gibt, die gehen komplett unbeschadet, komplett ungeschadet durch viele gute Predigen. Tut sich nichts in ihrem Leben und in ihrer Familie. Dass das, was da sonntags morgens gehört wird, hat scheinbar keinen Boden in der Familie. Es ist erstaunlich. Also manchmal stehe ich davor und sage, wie kann das sein? Wie geht jemand so unbeschadet Jahrzehnte durch Gemeinden und durch Predigten hindurch? Und es bleibt. Es bleibt manchmal ein alt gehegter, geliebter Vorwurf. Der ist immer gut, wenn man sich aus irgendwas raushalten will, wenn man irgendwas sagen will. Ich nicht. Manchmal ist es eine intellektuelle Borniertheit, eine frömmelnde Borniertheit. Was weiß ich, setz ein, was du magst. Kennst du die auch? In der Gemeinde, wo du sagst, warum ist das immer noch so? Wie viele gute Predigten sind hier gelaufen? Timothy Keller schreibt über sein Land, die USA, im 2011. Ich muss ein wenig auf die Zeit achten. Nach einer Wahl reden viele Anhänger der Verliererpartei davon, das Land zu verlassen. Ihre Angst vor der Zukunft steigert sich ins Irrationale. Sie haben den Politikern ihrer Partei und deren Weltanschauung den Stellenwert eingeräumt, der eigentlich Gott und der Lehre des Evangeliums zusteht. Wenn ihre Politiker nicht an der Macht sind, dann ist das für manche Leute wie Sterben. Sie glauben ernsthaft, dass das ganze Land ins Chaos stürzen wird, wenn ihre Partei nicht regiert. Dabei sind sie blind für die vielen Übereinstimmungen, die es zwischen den demokratischen Parteien gibt und richten ihre Aufmerksamkeit nur auf die Punkte, an denen die Meinungen voneinander abweichen. Einen Hinweis darauf, dass wir in der Politik Götzendienst praktizieren, ist die Neigung, den politischen Gegner nicht einfach nur als falsch in seiner Meinung zu bezichtigen, sondern ihn als insgesamt böse zu betrachten. Das würde Timothy Keller wohl nach der Wahl, der letzten Wahl in den USA schreiben. Das ist 10 Jahre her, dass er das geschrieben hat. Aber ist es nicht auch so, und jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, dass auch heute bei uns in unserem Land so mancher vor dem heiligen Schrein seiner Covid-19-Überzeugungen kniet. Niemand darf die anfassen. Niemand darf sie anfassen. Und der Riss geht durch Familien und Gemeinden, politische Gesellschaften, niemand darf das anfassen. Das ist ein, was du magst, sei es die Impfüberzeugung oder die absolute Impfverweigerung, sei es die Angst, man könnte irgendwie falsch atmen in 20 Meter Entfernung oder es ist vollkommen egal. Das ist alles Meinungsvielfalt, das mag man denken, wie man mag. Nur, wenn wir über Götzendienst reden, ich komme da gleich noch kurz zu, kommt es zu einer Überhöhung, die eine zerstörerische Kraft hat und die dann nichts mehr damit zu tun hat, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir gemeinsam auf den Weg geschickt sind und dass das eigentliche Thema etwas anderes ist. Ein Götze ist, in diesem lieben Timothy Keller nochmal zu zitieren, alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns mehr versprechen, als nur Gott geben kann. Das ist ein Götze. Mit einem Gott haben wir es immer dann zu tun, schreibt Thomas Oden, wenn wir einen vergänglichen Wert anbeten und vergöttern, als gäbe es ohne ihn keine Freude im Leben. Als gäbe es in ihm keine Freude im Leben. Jetzt machen wir mal nur zum Spaß eine kleine Übung. Also das ist alles hier jetzt nur Spaß. Setz da mal Familie ein. Keine Familie mehr hast. Setz da mal Gesundheit ein. Setz da mal Sicherheit ein. Die Die Kommentatoren sind sich einig, nur das hat Potenzial zu einem Götzen, das wirklich gut ist. Nur das hat Potenzial Partnerschaft. Nur das hat Potenzial, was eigentlich ein Wert darstellt, der hochgradig erstrebenswert ist. Wie konnte es sein, dass die Christen von Hitler verführt wurden? Wie konnte das sein, bevor er sie dann unterdrücken konnte? Wie kann eine Waffenlobby in den USA hochfromme Menschen und Selbstverteidigung mit dem Schnellschussgewehr, wie kann das christliche Kreise so infiltrieren? Wie kann das sein? Wie laufen wir unseren Verführungen auf den Leim, dass sie groß werden und dass sie so wichtig werden, dass sie ein Potenzial entfalten, das wir dann selber nicht mehr steuern können? Es geht nicht um Fingerpointing. Es geht nicht darum, irgendwas hier gesetzlich zu überhöhen. Die Frage ist, warum ist das Gott so wichtig? Ich hier über irgendwas predige, ist vergleichsweise uninteressant. Die Bibel ist voll davon, von Götzendienst und der Anklage Gottes dagegen. Warum ist ihm das so wichtig? Sag mal, müsste sich Gott nicht genauso sagen lassen, wie es der Vater sagt? Hör mal zu, wenn du ein Problem hast, dann geh doch selber los. Baal, lauf doch los, dann klag doch mal hier den Gideon an. Müssten wir das Gott nicht genauso sagen? Es gibt eine Besonderheit bei Gott. Und deshalb macht er das anders. Und die Besonderheit heißt, dass Gott sich zurückgenommen hat. Und das ist Teil dieser schlechten Nachricht für uns. Gott hat sich zurückgenommen. Und du kannst ihm Nein sagen. Die Liebesverständnis von Gott heißt, ich zwing dich nicht. Und deshalb ist Gott an einem organischen, an einem lebendigen Miteinander interessiert, das du verweigern kannst. Du kannst in deiner Borniertheit, in deiner Verletztheit, in deiner was auch immer, in deiner Angst bleiben. Und dann wird aber, und das bin ich ein bisschen bei der Erweckung in Dortmund, dann werden viele Leiter und Leiterinnen nicht erstehen. Und Gott sind mit Sicherheit Hunderte durch die Finger geronnen, wo er sich gesagt hat, ich bleibe dabei. Mein Liebesverständnis heißt, ich frage an. Und diese stille Anfrage Gideons in der Nacht hätte er überhören dürfen. Und dann wäre nichts passiert. Warum ist Gott so wichtig? Ich habe drei Punkte, die ich nennen möchte, warum Gott der Götzendienst so unendlich zuwider ist. Es ist nicht seine Eitelkeit. Gott könnte, wenn er eitel wäre, sich so schnell Podium verschaffen. Ich schaue im Moment sehr gerne das Video von La Palma, den Vulkanausbruch. Das ist schon grandios, was da abgeht. Gott Show haben wollte. Der würde er hinkriegen, glaube ich. Der erste Grund, den ich sehe, warum Gott Götzendienst so verhasst ist, ist, dass es etwas beschädigt zwischen Gott und Mensch, was fundamental die Beziehung zwischen Gott und Mensch stört. Und zwar fundamental in mehreren Richtungen. Es stört die Beziehung zu Gott, weil da etwas monolithisch im Raum steht, wo du sagst, bitte Gott, du kannst auf Platz 4 bis 10, aber Platz 1 bis 3 ist leider schon belegt. Weil du darfst nicht mit mir über meine Sicherheit reden. Du darfst nicht mit mir über meine Familie reden. Wenn meine Mama beleidigt ist, dann mache ich nichts. Ich kann alles machen, nur wenn meine Mama das nicht so mag, dann nicht. Und glaube, das ist kein erfundenes Beispiel. Es gibt so viele Eltern, die über emotionale Vergewaltigung mit ihren Kindern arbeiten. Oder die Verletztheit meiner Familie. Du darfst nicht Freund sein mit irgendjemand, weil meine Eltern da echt ein Problem mit dem haben oder mit der. Und das ist in den Gemeinden querbeet. Das ist nicht erfunden. Jetzt bin ich vorsichtig. Ich bin an dieser Stelle sehr vorsichtig. Ich kenne auch die ständig suchen, habe ich noch irgendwas? Bin ich noch gut genug, bin ich gut genug? Darum geht es überhaupt gar nicht. Die Geschichte mit Gideon fängt an, dass Gott ihn anspricht. Er hat das alles gemacht, er war Teil dieser Familie. Er hat den Götzendienst mitgelebt, entweder aktiv oder zumindest passiv toleriert. Er hat nichts dagegen gemacht. Wird ein bisschen gemault, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Der Umgang mit einem Götzen, man sagt, da ist was in meinem Leben, das so eine Bedeutung gewonnen hat, dass ich da dran muss. Gott fängt an. Es ist nicht deine Schaufel, das irgendwo aus den Tiefen irgendwelcher Erinnerungen rauszuschaffen. Es ist die Ansprache Gottes. Aber das ist dann auch seine Ansprache. Wenn Gott redet, wenn er den Finger reingelegt hat, sagt er, hör mal zu, hör mal zu. Ja, Familie ist gut. Familie ist wirklich gut. Ich habe sie gegründet. Ich bin, wie es heißt, ich bin der Archetyp des Vaters. Ich bin der Prototyp von Familie. Ich lebe sie seit Ewigkeit. Aber wenn ich dir sage, hör mal, deine Familie, es gibt einen Anteil daran, da geh dran. Und das Interessante ist, Gideon ist nicht aufgefordert, seinen Vater anzuschreien, das Haus niederzubrennen, Fluchreden zu halten. Er hat einfach, mach das weg. Und dann bist du auch nur aufgefordert, das anzugehen, was Gott dir jetzt sagt. Nur das, mehr nicht. Er musste deine Familie nicht verteufeln. Wurde er nicht so aufgerufen. Und es wird was sein, wenn es dich betrifft, das in deinem Nahbereich ist. Es wird was sehr Greifbares sein. Es wird was sein, über das Gott wahrscheinlich schon lange mit dir geredet hat. Du hast es 100-mal umrundet. Du hast es 1000-mal umrundet. Du hast viel investiert. Es hat dich Zeit, Kreativität und Kraft und alles gekostet. Es wird was sein, was du sehr gut kennst. Sehr gut. Du wirst darin zu Hause sein. Das ist das Wesen eines Götzen, den wir anbeten. Er wird dir so vertraut sein wie dein Handy, das du jeden Tag in die Hand nimmst, wo du die Spuren, auf die du klickst, sehr gut kennst. Es werden die Träume sein, die du träumst, von denen du dir Erholung erwartest, die dich rausführen aus irgendwelchen Problemen. Jetzt mag das alles nicht so schlimm sein. Jetzt sagst du, ja gut, dann verbringe ich halt ein bisschen mehr Zeit im einen oder anderen. Was ist denn die andere Störung? Die andere Störung hatte ich eben schon angedeutet. Gott wird limitiert. Warum eigentlich? Warum wird eigentlich Gott limitiert? Er wird doch nicht limitiert. Gott ist nie limitiert. Nicht durch dich, nicht durch mich. Gott ist limitiert, weil er sich abhängig gemacht hat von meinem Vertrauen, von meinem Glauben, von meinem Mitgehen. Das ist die Krux mit unserem Glauben. Gott fragt an, und ihr schaut bitte quer durch die Bibel, Gott fragt die Männer und Frauen an, manche sehr massiv, manche auch eher stiller. Aber er fragt sie an, keiner wird mit der Peitsche vor ihm hergetrieben. Und er lässt ihnen oft lange Zeit, aber er fragt sie an. Und wenn dieser Glaube, weil ich an was anderes glaube, was eigentlich meine Erlösung ist, was eigentlich erst passieren muss, bevor Gott was tun darf. Der andere muss erst auf Knien vor mir kommen und dann mache ich was. Meine Mama muss erst richtig lächeln und dann mache ich was. Oder was es auch immer ist, oder die Verletzung, oder was weiß ich. Erst dann darf Gott irgendwas mit mir tun. Ja, dann wartest du viel lange. Dann gehst du vielleicht, und viele sind ins Grab gegangen. Wir haben tolle Beispiele von anderen gehört, aber viele sind auch mit diesen lebenslangen Götzen ins Grab gegangen. Und das ist schade. Es ist schade, weil Gott was anderes vorhatte, sicherlich mit vielen Leben was anderes vorhatte. Das ist die Störung zwischen Gott und Mensch, die reinkommt beim Götzendienst. Aber es gibt auch eine gemeindliche Störung, weil Gottes Beziehungswunsch ist weiter als nur zwischen ihm und uns. Gottes Wunsch ist das, was er mit Gemeinde gegründet hat. Und das fängt mit Gideon auch an. Gideon heilt durch sein Ende seines Götzendienstes die Gemeinde. Das ist damals Israel. Er heilt mit seinem Aufstehen in Todesbedrohung, in realer, und es brauchte keinen ganzen Tag, da war die Todesbedrohung an seiner Tür, stand er auf und er heilt Israel. Er bringt eine neue Nähe. Weil was passiert denn, wenn der andere meinen Götzen nicht anbetet? Was ist denn, wer nicht teilt, wogegen ich bin, wer nicht teilt, wofür ich bin? Wir haben vor kurzem hier Römer 14 gehört, wo Paulus, der eigentlich für Dogmatik und für richtig und falsch sehr bekannt war, sagt, am Ende, es ist egal, ob du isst oder nicht isst von dem Götzenopferfleisch. Es ist egal, es geht um was Größeres. Es geht um was Größeres. Und entschuldige mal bitte, wenn dein Argument so groß wird, dass du verlierst, wozu Gemeinde gesendet ist, dann ist es zu groß. Dann ist dein Argument, dein Selbstverständnis zu groß. Das heißt, deine Person, sei es dein Weltverständnis, wenn es nicht mehr einbindbar ist in den Weg und in den Auftrag der Gemeinde, in deinen und in den Gesamtgemeinde, dann ist da was komisch dran. Ich möchte nicht sagen, ganz falsch, aber dann ist ein Moment gefunden, dann guck mal hin. Wenn er entzweit, wenn er kaputt macht, wenn du den anderen deshalb nicht mehr angucken kannst, dann ist der Wurm drin. Gott geht nicht über seine eigene Barmherzigkeit zurück. Was er gesagt hat, dafür ist mein Sohn wert zu sterben. Es wird bei dir nicht anders sein. Es wird bei dir nicht anders. Er wird nicht sagen, du kriegst alles, was du magst, bevor ich bereit bin, und dann kriegst du auch noch das, was ich mache. Macht Gott nicht. Es wird einen Punkt geben, wo musst du dich entscheiden. Ich bin bereit, dass Gott was tun darf, was er tun will, bevor er dann vielleicht auch ganz anders mit meinen Themen umgeht, die mir so bedeutsam sind. Wir stehen oft vor Gott wie Henry Ford. Kriegst das Auto in jeder Farbe, solange es schwarz ist. So ist unser Glaube manchmal auch. Herr, erst wenn du das gemacht hast. Und Gottes Erbarmen sagt, ich bleibe in dieser Weise souverän. Da lässt sich Gott oft nicht reinspielen. Ende der Geschichte, damit komme ich auch zum Ende des Gottesdienstes. Der Vater stellt sich vor seinen Sohn. Das ist ein schönes Ende, oder? Ich glaube mal, der Vater hat nichts verstanden. Was macht denn der Vater gerade? Er lebt den alten Götzen weiter. Das ist wahrscheinlich der zweite, den er hatte, der heißt Familie. Familie, egal, was er macht, das ist mein Sohn. Und dann droht er mit Blutrache. Er sagt, jeder, der meinen Sohn jetzt anfasst, ich glaube mal, der Vater war komplett in seinem alten Film noch. Es kann sein, dass dein Sohn aufgestanden ist, dass dein Sohn mehr verstanden hat, dass dein Sohn in eine Berufung gekommen ist oder deine Tochter und du nichts verstanden hast, was da gerade abgeht. So ist das. Aber du Sohn, du Tochter, es ist auch egal, ob deine Eltern das verstehen, ob dein Freund das versteht, deine Freundin, es ist egal. Für Gideon begann dann der Weg. Für Gideon begann das, was vorbereitet war. Und Gideon ist gesegnet in dem, was er tut. Und Gott hält seine Versprechen, die er ausgesprochen hat. Und ich möchte enden mit dieser Einladung. Ich möchte enden mit der Ernsthaftigkeit, mit der diese Geschichten auch verbunden sind. Dass du dich da mal reinfallen lässt. Das ist eine ernste Anfrage, wenn du plötzlich meinst, da ist was zu groß geworden in meinem Leben. Auf der anderen Seite ist diese Startpunkt, die Ansprache Gottes. Dieser Weg fängt mit Gott an und da wird er auch münden und da wird er auch seine gute Form finden. Und ich bin gespannt, ob sich in dieser Stadt auch und bei uns in der Christuskirche viele ansprechen lassen. Und ich bin davon überzeugt, es wird nicht gehen, ohne dass auch die ganz persönliche ein oder andere Veränderung passiert. Ich habe jetzt Matthias Hawkes nochmal gelesen, und Zukunftsforscher, der schreibt, das fände ich sehr passend in diesem Zusammenhang, eine Krise ist nur dann eine Chance, wenn damit einhergeht die Bereitschaft der eigenen Veränderung. Sonst ist es einfach nur eine Krise, die erlebt wird und erlitten wird, mehr nicht. Und nur dann eine Chance. So hoffe ich, dass die Ängste und auch die Herausforderungen, in denen wir gerade stehen, zu einer Chance wird, weil wir selber sagen, wir sind bereit hinzugucken, was wir sehen. Was wir sehen in unserer Gemeinde, in uns selbst. Und was wir daraus machen und es zu verbinden mit dem Gesamtidee Gottes für uns und für unsere Gemeinde. Amen.